Der Pudel und der Kern. Philosophie to go. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold.
Der Pudel und der Kern.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde der Philosophie und der Lebenskunst bei der Pudel und der Kern. Und heute sage ich ganz besonders hallo Carina Helmich, die wir heute bei uns hier im Pudel und Kern Studio begrüßen.
Hallo, ich freue mich wirklich sehr, bei euch zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, und dann sage ich natürlich wie immer, Albert, auch cool, dass du da bist.
Ja.
Servus.
Ja, ich bin auch dazu gestoßen.
Sehr gut. Also wir möchten heute über ein Thema sprechen, ja, was in meiner aktuellen Lebensphase für mich, aber ich glaube auch für viele Hörer wirklich spannend ist. Es geht uns einerseits um Veränderung, aber vor allem um die kleinen Schritte, die man hin zu einer Veränderung machen kann. Und da ist uns eben die Carina als Expertin dafür aufgefallen, letztlich durch das Buch Baby Steps, was du im Nau Verlag vor nicht allzu langer Zeit veröffentlicht hast. Mhm. Das war genau der Punkt, den ich vom Albert und seinem immerwährenden Spruch, die Dauer ist die Art des Weisen, gelernt habe. Es geht darum, wirklich in kleinen Schritten, aber ganz bewusst und kontinuierlich an Themen, die einem wichtig sind, dran zu bleiben. Und mich würde zum Einstieg interessieren, Carina, zum einen natürlich, wie du dazu gekommen bist, zu dieser Erkenntnis, und zum anderen, wie du glaubst, dass man da hinkommt, dass man dranbleibt oder dass man das ist nicht nur eine Idee von dieser Woche ist, sondern am besten von den nächsten 3 bis 4 Monaten, wenn ich erkannt habe, dass mir etwas gut tut.
Ja, ich glaube, dass die kleinen Schritte das Einzige sind, was wirklich langfristig funktioniert. Ich glaube, dass kleine Schritte, das ist, was uns im Alltag auch begleitet, und zwar realistisch begleitet. Die großen Schritte sind ganz oft attraktiv, weil es hört sich natürlich toll an. Wir treffen eine große Entscheidung und schwupps, unser Leben ist gerettet. Das ist aber nicht so, das ist nicht die Realität. Dieser ganzen großen Entscheidung ging ja schon ein ganz großer Weg zuvor. Der Weg der kleinen, vielen, vielen kleinen Schritten, die die meisten ja da nicht sehen. Und wenn wir uns was verändern möchten in unserem Leben, dann geht ja auch meistens schon ein Leidensdruck voraus. Sei es die kleinere Wohnung, der neue Job oder was auch immer im Leben gerade ansteht. Und wenn man da mal bei den anderen guckt, dann sieht man meistens erst das Endergebnis. Aber man sieht immer nie die kleinen Schritte. Aber die kleinen Schritte sind die, die unseren Alltag begleiten und die den großen Schritt überhaupt erst möglich machen.
Und du hast ja selber in deinen frühen 20er Jahren so ein Erlebnis gehabt, so habe ich es über dich recherchiert und gelesen, wo du selber auch eine große Veränderung hattest. Also du warst erfolgreiche Unternehmerin, hast BWL studiert, hast mehrere Reisebüros geleitet. Und dann gab es da so einen Einschnitt, wo du das Gefühl hattest, jetzt geht's nicht mehr und jetzt möchtest du dich oder musst dich letztlich verändern. Vielleicht kannst du uns da mal erklären, was das konkret war und wie dir da auch vielleicht die kleinen Schritte raus aus der Krise geholfen haben.
Bei mir war es so, dass mein Leben war immer sehr, sehr schön, muss ich sagen. Ich hatte eine ganz tolle Kindheit und es wurde mir viel in die Wiege gelegt. Und ich habe einfach beim Silbertablett zugegriffen, muss ich sagen. Mir selten Gedanken darüber gemacht, ob das wirklich das ist, was ich machen möchte, ob das das ist, was mich glücklich macht, sondern ich habe mir das angeschaut und dachte, ja toll, mache ich, nehme ich. Und so habe ich gelebt und habe aber dann immer mal wieder so einen kleinen Mutausbruch gehabt, wo ich gedacht habe, oh, vielleicht sollte ich doch lieber Innenarchitektur studieren oder vielleicht sollte ich da mal hinschauen. Habe das aber nie gemacht und habe einfach weitergelebt. Und bei mir in meinem Leben sind einige Dinge passiert, die dann dazu geführt haben, dass ich tatsächlich auch in der Lebenskrise war. Das war die sehr schwere Krankheit meines Vaters, der dann auch leider verstorben ist. Es war ein finanzieller Einbruch, den ich hatte durch eine Bürgschaft in jungen Jahren. Und da ist viel einfach zusammengekommen. Und ich war dann gezwungen, hinzuschauen. Dann zu sagen, dass ich da mit Babysteps raus bin, wäre wirklich nicht richtig. Da helfen keine Babysteps mehr. Ich musste mein Leben komplett neu ausrichten und neu aufstellen. Das waren große Schritte, die ich da tun musste, über die ich mir aber sehr bewusst geworden bin. Und ich glaube, als dieses Leben wieder in seinem Rahmen dastand, dass es wieder so war, dass ich sage, ich kann jetzt loslaufen, da war so der erste Baby-Step, wirklich ehrlich zu mir selber zu sein. Hinzugucken, sich Zeit zu nehmen und zu sagen, okay, was will ich wirklich? Und wo möchte ich hin? Welche Richtung möchte ich einschlagen? Das war, denke ich, so der wichtigste und erste Baby-Step nach der Krise.
Ja, für mich klingt das so, dass du tatsächlich bisher oder bis dahin so ein Leben geführt hast, was, es klingt erstmal gut, aber auch ein Leben, was andere für dich auch so ein bisschen vorbereitet haben, ne? Also es war wahrscheinlich, ich kenne dich jetzt nicht gut, aber für mich klingt das so raus. Meine Mutter hat mir dann, du hast das elterliche Reisebüro übernommen. Ich könnte mir auch vorstellen, wie du sagst, diese Entscheidung, BWL zu studieren statt was Kreatives, Innenarchitektur oder so, war vielleicht ja auch getrieben von dem, was du gesehen hast um dich rum, mit was man Karriere machen kann. Und erst so eine Katastrophe oder so ein Tiefschlag hat dann dazu geführt, dass du dir bewusster wurdest, was du tatsächlich willst und wo du vielleicht auch hin willst. Ist das so gut von außen zusammengefasst oder ist es nicht ganz richtig?
Ja, wobei ich dazu sagen möchte, meine Eltern haben das nie gesagt, dass ich das machen soll. Ich erinnere mich noch ganz gut an meine Mutter, die gesagt hat, überleg's dir nochmal. Also es war gar nicht so vorbestimmt von meinen Eltern, sondern es war einfach da und ich war da einfach nicht reflektiert genug, muss man ganz klar sagen. Ich meine, ich habe was ganz Tolles damals gemacht. Also ich habe durch diesen Job die Welt gesehen. Ich habe ganz wahnsinnig viele Länder bereisen können. Das war nicht so, dass ich eine schlechte Wahl getroffen habe, sondern das war einfach keine bewusste Wahl. Mhm. Und ich glaube, das war so dieses mehr dabei, dass ich vielleicht dachte, dass meine Mutter das möchte oder dass ich ihr vielleicht doch eine Freude mache. Und das ist ganz oft in unseren Köpfen, dass wir manchmal Leute nicht für voll nehmen und die Worte wirklich ernst nehmen, weil wir denken, dass wir irgendwas besser wissen oder was fühlen. Und dabei sind es ja alles Dinge, die in uns sind und die nicht beim anderen zu suchen sind, ne?
Ja, wobei es ist ja trotzdem, finde ich, schon so ein Muster, also was ich von mir gut kenne, auch so, dass man die Erwartungen von anderen auch so ein bisschen mit vorwegnimmt oder zumindest mal mit ins Kalkül zieht, auch bei großen Lebensentscheidungen. Und da ist halt die Frage eben, klar, mit 20 tickt man einfach auch anders, es fehlen einem einfach auch viele Erfahrungen. Aber ich glaube tatsächlich auch, die besten oder verlässlichsten Entscheidungen sind dann doch die, die auf einen komplett, auf einen selber und vielleicht auch seinen eigenen Kern zurückgehen. Aber klar, schwierig dahin zu kommen. Ja,
aber dem kann ich nur zustimmen, ja.
Albert, ich würde sagen, es klingt ein bisschen nach Xenon von Kition, die Geschichte von der Carina, dass man vielleicht auch erstmal so einen Tiefschlag braucht, dass man mal so vor dem Nichts ist immer relativ hier in Mitteleuropa, aber zumindest mal vor einer schwierigen Situation steht und dann zu sich findet und vielleicht auch eine eigene Bestimmung findet. Vielleicht kannst du uns mal nochmal zu dieser Geschichte von dem Kition und dem Begründer der Stoa abholen.
Ja, der war Sohn eines reichen Kaufmanns und einmal fuhr er mit seinem ganzen Vermögen, war ja Händler, mit dem Schiff übers Meer und das Schiff sank. Alles war verloren, nur sein Leben konnte er retten. Er kam dann in der Stadt, so geht die Legende, und auf dem Markt fiel ihm ein Buch, eine Schriftrolle war es damals vielleicht, von Sokrates in die Hand, und da war er doch völlig begeistert und er änderte sein Leben. Er ging gar nicht mehr zurück in seinen Beruf als Kaufmann, sondern wurde Philosoph. Und viele Jahre später, nachdem er die berühmte Schule der stoischen Philosophie begründet hatte, das war so 304, 5 vor Christus, später sagte er, ach, welch ein Glück, dass mein Schiff damals untergegangen ist, denn so kam er, das war sein Gefühl, zu sich selbst. Und da fällt mir noch ein Ausspruch von Konfuzius ein, der einmal sagte, manche Menschen kommen erst in der Trauerzeit zu sich selbst. Also erst wenn es da, das macht einen Jaspers, Karl Jaspers würde von Grenzsituationen sprechen. So Grenzsituationen bringen einen in die Existenz, werfen einen in die Existenz. Und manche, nicht alle, fangen dann zu überlegen an, was will ich eigentlich oder wer bin ich eigentlich und wohin soll es gehen. Und das setzt einen sehr fruchtbaren Entwicklungsprozess, kann einen sehr fruchtbaren Entwicklungsprozess anstoßen, der schließlich dazu führt, dass man selbst wird. Ich denke, bei dir ist das auch so gewesen.
Ja, definitiv. Kann ich nur so Unterschreiben, ja.
Und Carina, du hast dann eine Art Selbstreflexionsprozess betrieben, hast erstmal genauer überlegt, was will ich, was kann ich, wo möchte ich hin, was gibt es da draußen noch, was ich vielleicht jetzt jenseits der Reisebranche machen möchte oder wie stelle ich mir vor, weil es bringt ja nichts, in Baby Steps so ziellos umherzulaufen, sondern es geht darum, erstmal zu wissen, wo will man hin, was will man verändern, was soll passieren jetzt in Baby Steps.
Also das Wichtigste für mich war in dem Prozess, damals mein Leben stabil aufzubauen. Und da ging es um ganz banale Dinge. Als ich das geschafft habe, habe ich mich damit auseinandergesetzt, was du gerade angesprochen hast, diese Selbstfindung, dieses, wo will ich denn hin? Wer bin ich? Wie will ich mich fühlen? Und das hat eigentlich so, das war so die erste Bewegung. Ein Babystep muss nicht körperliche Bewegung sein. Es reicht, wenn du anfängst, in Gedanken zu laufen, wenn du losläufst. Und diese Bewegung, sei es in Gedanken oder auch physisch, diese Bewegung setzt Energie frei, da glaube ich ganz fest dran. Und die Energie führt letztendlich dazu, dass du deinen Weg findest.
Und diese Veränderung, die da in der Persönlichkeit stattfindet oder im Leben, muss man die spüren? Muss man, oder wie, was empfiehlst du Menschen, wenn die das anspricht, wenn die auch das Gefühl haben, ja, okay, vielleicht habe ich bisher zu viel gewollt oder vielleicht waren die großen Schritte auch zu ambitioniert oder, also, was ist so der Weg, dahin zu kommen, zu verstehen, wo man wirklich hin sollte auch?
Na, diese großen Schritte, die sind ja erstmal sehr attraktiv, ne? Also wenn man bei anderen schaut und sieht, okay, die haben jetzt ein Haus gebaut, zack, da ist jetzt das passiert und das passiert. Wir sehen ja gar nicht, wie viele Tausende von Schritten davor einhergegangen sind. Die kleinen, ich sag gerne langweiligen Schritten, aber doch so wichtige Schritte, die werden ja nicht dokumentiert und alles, was in unserem Kopf und in unserem Gefühlsleben passiert, das sind Dinge, die wir nicht zu sehen bekommen. Die großen Schritte sind attraktiv, aber die Veränderung, die passiert in kleinen Schritten. Das hat auch was damit zu tun, dass unser Gehirn uns schon auch warnt vor großen Veränderungen und da so ein bisschen sich erschreckt und provoziert fühlt, sage ich immer ganz gerne, wenn wir mit großen Veränderungen einherkommen, weil unser Gehirn liebt Sicherheit. Und Sicherheit ist gleich Gewohnheit, aber ist nicht gleich Glück. Das heißt, das passiert eben auch oft, dass Menschen in der Starre bleiben oder in ihrem Unglück bleiben, weil sie es einfach gewohnt sind, weil es einfach bequem ist. Und da kommt eben genau der Punkt, man weiß vielleicht, dass es nicht richtig ist. Man weiß vielleicht, dass man das tun sollte oder das, aber Wissen ist nicht machen. Und man muss ins Tun kommen, um was zu verändern, ne?
Ich finde den Punkt sehr spannend, wenn ich so dieses Bild vom inneren Gefängnis, so klingt das für mich. Ich habe da neulich eine sehr gute Illustration gesehen, wo so ein Vogel in so einem Vogelkäfig zwischen den zwei Stangen hing, trauriger Gesichtsausdruck, er kam einfach nicht raus aus diesem Vogelkäfig, und aber dabei waren links und rechts riesige, also alle Stäbe weg, er hätte ruhig rausfliegen können, nur er hält sich halt an diesen zwei Stäben fest, durch die er nicht durchpasst. Und ich finde das ein schönes Bild. Ja. Und ich glaube, egal, also es sei denn, man ist ganz fortgeschrittener Philosoph, hat man immer wieder diese inneren Käfige oder auch goldenen Käfige, in denen man vielleicht sitzt und wo man das Gefühl hat, ja, da draußen ist es bestimmt schön, aber ich muss jetzt hier erstmal noch Erwartungen erfüllen oder ich muss jetzt hier erstmal noch funktionieren. Was empfiehlst du so Menschen, die dieses Gefühl vom, ja, ich kann keinen ersten, sei es großen oder kleinen Schritt gehen, weil ich hier in meinem inneren Gefängnis sitze?
So einem Vogel, der im Gefängnis sitzt, der sollte den ersten Schritt nicht machen, sich rauszuquetschen aus dem Käfig, sondern er sollte sich einfach nur mal umschauen. Und da, das ist eigentlich ein ganz, also ich finde das Bild ganz toll, von dem du gerade erzählt hast. Es ist manchmal sehr viel mehr getan mit ganz kleinen, leisen Schritten. Es muss nicht immer das Große sein. Unser Gehirn liebt kleine Schritte, weil kleine Schritte keine Gefahr da sind. Und jeden kleinen Schritt, den wir schaffen, der bringt ja auch unser Dopamin uns Ausschüttung, unser Glücksgefühl. Und durch dieses Glücksgefühl entsteht eine positive Kettenreaktion. Und je öfters wir diese kleinen Schritte wiederholen, weil unser Gehirn liebt Wiederholungen. Und dadurch wird dann eben auch der kleine neue Schritt zur Gewohnheit. Und dann wird genau das die neue Wahrheit und die Veränderung.
Damit wir da nicht so abstrakt bleiben, was können denn so, fangen wir doch mal so ganz an der Basis an, man hat das Gefühl, man ist jetzt gerade mit der Situation unzufrieden, man möchte etwas verändern, sei es im Privaten oder im Beruflichen, was sind dann so typische Baby Steps, wo du sagen würdest, an denen sollte man arbeiten, die führen einen auf jeden Fall erstmal auf einen guten Weg.
Also das Wichtigste finde ich immer, also der erste Schritt, den ich auch immer mit Kunden mache, ist der Schritt, dass man ehrlich zu sich selber ist. Dass man aufhört, sich irgendwas vorzumachen, dass man hinsetzt und ganz, ganz bewusst ehrlich mit sich selber umgeht. Das hört sich wahnsinnig banal an, das ist aber ein ganz großer Schritt. Aber es ist ein einfacher kleiner Schritt. Und das Zweite, was ich jedem Kunden empfehle und was ich auch so in meinem Leben handhabe, ist auch mal das Thema Dankbarkeit mit reinzubringen. Dankbar sein für das, was man hat, was schon da ist. Das relativiert manchmal auch die Dinge. Und wenn du mich nach einem dritten Schritt fragst, dann würde ich immer Ownership. Übernimm die Verantwortung für dein eigenes Handeln. Da ist schon unheimlich viel getan. Wir sind nicht alle die Opfer der anderen. Es sind nicht immer die anderen. Wir können selbst bestimmen. Aber wir müssen es auch wollen und tun.
Albert, da klingt viel Philosophisches durch, auch wenn Ownership jetzt wahrscheinlich nicht direkt von Aristoteles kommt. Aber gut, in gewisser Weise Verantwortung übernehmen, das war ja, glaube ich, auch bei den antiken Philosophen schon fürs eigene Leben, aber auch für die Gemeinschaft zum Teil, ne? Das war auch eine wichtige philosophische Kategorie.
Ja, Selbststeuerung. Sokrates hat den berühmten Begriff dann der Selbstsorge eingeführt. Selbstsorge, sich für sich selbst sorgen. Also man nicht auf andere schieben, das war standardmäßig bei den klassischen Philosophen. In Ost und West, so haben die darauf hingewiesen, ja, nicht die anderen und nicht die Umstände, nee, du bist der Grund deines Glücks oder deines Unglücks. In dir, in deiner Seele findet das alles statt, oder? Da draußen, das entscheidet nicht über dein Glück oder dein Unglück. Das ist das Material, mit dem du arbeiten musst. Und du kannst dich aus jeder Situation herauswinden oder du kannst deinen Weg finden. Weil das Wichtigste ist eben die Treue gegen sich selbst, sagte Konfuzius. Und was du gesagt hast, diese Ehrlichkeit, das haben die Alten auch gesagt. Bei Sokrates heißt es, sich selbst betrügen ist von allem das Schlimmste. Und fast wortwörtlich finden wir das auch bei Konfuzius, der 100 Jahre vor Sokrates gelebt hat und den Sokrates überhaupt nicht kannte, wie umgekehrt auch nicht. Aber diese Unaufrichtigkeit sich selbst gegenüber. Bei Konfuzius, was ist das Wichtigste im Leben? Mitmenschlichkeit und Treue gegen sich selbst. In einem selbst liegt das eigene Glück oder Unglück. Und auch Heraklit, der Vorsokratiker, sagte das so schön, dein Charakter ist dein Schicksal. Das heißt, was du mit dir machst, das ist das Schicksal, nicht was da draußen geschieht. Und so kannst du auch aus jedem Schicksal kannst du ein Gutes machen. Du kannst, wieder Konfuzius, aus jedem Unglück ein Glück machen. Das heißt, das ist die Verantwortlichkeit, ganz, ganz wichtiger. Wir haben alles in der Hand. Das ist eine sehr wichtige Erfahrung. Aber wir sind gerne in der Opferrolle und wir zeigen gerne mit dem Finger auf andere oder auf unglückliche Umstände, weil wir nicht erkannt haben, dass das Wesentliche in unserer Hand ist, weil wir vielleicht auch zu bequem sind und weil wir Gewohnheiten, wie Goethe sagt, das Paradies des Menschen nicht verlassen wollen und uns nicht in den Veränderungsprozess reingehen, um Gottes Willen. Dann kommen auch noch Ängste dazu und da muss man ja ein bisschen für arbeiten. Ja, Selbstsorge ist eine Arbeit an sich selbst. Ich sage ja immer gerne, wir haben einen Seelengarten, in dem musst du jeden Tag ein bisschen reingehen und hier und da was richten, da ein bisschen Unkraut pflücken, da einer Pflanze ein bisschen Wasser geben. Jeden Tag, das ist das Geheimnis des Gärtners, Beharrlichkeit.
Super schönes Bild, wenn ich das sagen darf, mit dem Garten, das finde ich toll. Ich glaube auch wirklich, dass die Angst ganz, ganz extrem bei uns heutzutage auch mitspielt. Mhm. Auch so diese Angst vorm Versagen, diese Angst, beurteilt zu werden. Viele gehen den ersten Schritt nicht, weil sie Angst haben, dass es nicht funktioniert. Aber das ist ja auch genau das Schöne. Wir lernen aus den Fehlern. Wir lernen nicht aus den Dingen, die super gut laufen. Und meine Güte, das Leben ist das Lernen. Ne? Wir werden bis hoffentlich zum letzten Tag lernen. Mhm. Ja.
Mich würde aber interessieren, wenn ich mir jetzt, so wie es der Albert gerade skizziert hat, jeden Tag sollte man an sich arbeiten, sei es im Seelengarten oder an den Zielen, die man hat. Wie stelle ich mir dann so bei einer Expertin für kleine, aber kontinuierliche, beharrliche Schritte den Alltag so vor? Hast du dann so Baby Steps, die du jeden Tag gedanklich abhakst oder die sich irgendwann auch verinnerlicht haben, weil ich ja gelernt habe in deinem Buch, dass das Tun irgendwann auch zur Identität wird, dass das auch nochmal ein wichtiger Shift ist, der passieren muss?
Genau, Tun zur Identität. Wir können nur wenn eine Veränderung erstreben, wenn wir ins Tun kommen, wenn wir was machen. Mein Alltag ist ein ganz normaler Alltag. Der Unterschied zu manch anderem ist vielleicht der, dass ich mir bewusst Zeit für mich selber nehme. Und ich habe auch Wäscheberge zu Hause. Ich habe auch eine Küche, die jeden Tag aufgeräumt werden muss. Ich habe meine Arbeit, ich habe meine Kinder, aber es geht um Priorisieren, es geht um die Dinge, die mir wichtig sind. Ich weiß nur, wenn ich gefüllt bin mit Selbstliebe, mit Energie, dann kann ich weitergeben. Vorher kann ich nicht weitergeben. Ich nehme da ganz, ganz oft gerne das Beispiel auch mit der Sauerstoffmaske im Flugzeug. Der Kapitän sagt auch nicht, jetzt helft mal den Kindern und den alten Menschen und dann guck mal, wo eure Maske ist, sondern er sagt ganz klar, nimm deine Maske, wenn die sitzt und wenn du Sauerstoff hast. Dann kannst du helfen. Und das sehe ich ganz genauso. Und das ist eine Selbstverantwortlichkeit, wo ich jeden Tag den Self-Check-In mit mir selber mache. Und dazu, das heißt nicht, dass ich daran arbeite unbedingt, weil ich finde das Wort Arbeit schon wieder so anstrengend, weil es ist ja eine Lebenseinstellung. Es ist ja was man proaktiv machen möchte. Weil, wie ich vorhin schon gesagt habe, eine Veränderung möchte man dann, wenn das Leid schon sehr hoch ist. Meine Idee mit den Baby Steps ist, dass man proaktiv handelt, dass man gar nicht erst in dieses Leiden kommt, sondern dass man auf dem Weg merkt, Mensch, ich sollte mal ein bisschen mehr in eine andere Richtung laufen, dass man auf dem Weg die Lösung schon findet. Und das kann man nur, wenn man sich seiner bewusst wird. Und dazu gehört für mich, in meinem Fall, der tägliche Check-in mit mir selbst, dass ich einfach in mich reinhöre. Ich meditiere ganz gerne, aber auch nicht allzu lang. Es ist nicht so, dass ich eine halbe Stunde Yoga mache und dann noch das und das und das. Es soll keine To-Do-Liste sein. Es soll Spaß machen. Und ich brauche diese Zeit mit mir. Ich bin ein anderer Mensch, wenn ich es nicht tue.
Also das heißt, das kenne ich auch von dir, Albert, dass man erstmal so die Basics in Ordnung bringt, oder so? Das bedeutet Selbstfürsorge, dass man von einer gesunden Basis aus starten kann, gesund in dem Sinn von, dass man eben mit sich zufrieden ist, dass man so im Einklang mit sich selbst ist, um von da aus dann darüber nachzudenken, was könnte ich vielleicht noch grundsätzlich an meinem Leben ändern. Aber erstmal muss ich diese Grundlage in Ordnung bringen, so ein bisschen Hygienefaktoren erledigen und dann erst sollte ich an die großen Veränderungen denken.
Würde ich gar nicht mal so sagen. Ich würde sagen, hört bloß nicht auf zu träumen, sondern setzt euch auch mal hin und überlegt euch, was wäre ich denn heute oder wo wäre ich denn heute gerne, wenn ganz unabhängig von meiner momentanen Umwelt, von meiner direkten Umwelt, was wäre unabhängig von finanziellen Fragen, unabhängig von zeitlichen Fragen, unabhängig von gesundheitlichen Fragen, wo möchte ich denn gerne hin? Was ist denn noch mein Ziel? Gerade so dieses, wir nehmen uns gar nicht mehr Zeit, wirklich zu träumen. Wir nehmen uns gar nicht genug Zeit, um auch zu gucken, wo ist denn meine Leidenschaft? Auf was habe ich denn Lust? Was möchte ich denn machen mit meinem Leben noch? Mensch, wir haben alle nur ein Leben und es geht so schnell rum. Und es ist so schade, dass wir mit so unwichtigen Dingen teilweise so viel Zeit oder zumindest Energie verschwenden. Ich muss auch alltägliche Dinge machen, natürlich. Aber ich entscheide mich bewusst dafür, auch auf die schönen Dinge und auf Dinge, die mir wichtig sind, Wert zu legen.
Okay, also das Ganze nicht als Pyramidensystem, wo ich erstmal die Phase 1 erledigen muss, sagen wir mal diese Basisarbeit, sondern eigentlich sich erstmal bewusst werden, ja, wo, also was stört mich, was möchte ich verändern, dann eben, was fehlt mir, und dann aber auch gleichzeitig an dieser großen Vision zu arbeiten. Was sind die Themen, die hier bisher zu kurz kamen und die ich, wo ich zukünftig stärker Gewicht drauflegen möchte?
Genau, dieses Reinfühlen in dich. Einfach mal sitzen. Wann haben wir denn das, dass wir das Telefon wirklich weglegen, dass wir keine Musik hören, dass wir keine Ablenkung haben, sondern einfach mal so mutig sein, sich mit dir selbst auseinanderzusetzen, einfach mal dir selber zuzuhören und einfach mal zulassen, wohin die Gedanken gehen, ohne dass man abhakt, ohne dass man eine Liste hat, sondern einfach mal fühlen, was kommt denn da gerade? Da wird wahrscheinlich auch irgendwann die Einkaufsliste vom Supermarkt durchflitzen, aber dann ist das in Ordnung, dann lässt man die aber auch wieder gehen. Aber dass man mal versucht, so jeden Tag 3, 4, 5 Minuten sich nur mit sich selber, und ganz egal, was dann kommt, ist es die Vision, eine Vision, auf die man mal, oder ein Traum, auf die man Lust hat, oder ist es ein Problem, was einen gerade beschäftigt, wo man Lösungen sucht. Auch da das Thema, lösungsorientiert zu sein. Genau.
Was ich daran besonders spannend finde, ist, dass du da so an so eine Art, also dass du jetzt da nicht den 10-Punkte-Plan propagierst oder da jetzt den Masterplan von Carina Helmich, wieso verändere ich mein Leben, sondern eigentlich sollte man da auch so mit nicht dem Perfektionismus rangehen, sondern das Unvollkommene willkommen heißen und akzeptieren, dass man halt mal auch einen Baby-Step nach links und dann mal einen Baby-Step nach rechts, aber solange die grobe Richtung stimmt, kommt man trotzdem vorwärts. Das ist die Philosophie?
Genau, das könnte ich für dich so unterschreiben. Es geht mir nicht darum, dass man also einen 10-Punkte-Plan, ich kann keinen 10-Punkte-Plan auf jeden Menschen stülpen. Wir sind alle unterschiedlich, wir haben alle andere Interessen, wir stehen alle woanders. Wir sind an unterschiedlichen Zeiten, Momenten in unserem Leben, sei es die Familienplanung, sei es der Job, sei es die Gesundheit, ganz egal was es ist, da gibt es nicht one size fits all. Ich glaube, da sollte jeder sich lernen, wieder selber zu vertrauen und auf sich zu hören. Und wir, unsere Intuition, unsere Seele, wir sind der beste Ratgeber.
Albert, zu dir kommen ja auch häufig Menschen, die sich verändern wollen. Wenn du das so hörst, was die Carina da empfiehlt, sind das ähnliche Empfehlungen, die du dann auch in deinen philosophischen Beratungen gibst?
Ja, also das Prinzip ist auf jeden Fall identisch. Das ist auch in der Antike üben, üben, üben und sich nicht übernehmen, nicht sich ein Programm geben, das über die Kräfte hinausgeht, haushalten, die Leichtigkeit bewahren des Lebens. Und wie die Chinesen sagen, die hatten dafür für den Energiefluss Qi, der muss fließen. Da am Morgens erst einmal Körper und Geist in Übereinstimmung bringen, Qigong, erstmal, dass der Qi-Fluss nicht blockiert wird. Und den blockierst du natürlich mit einem Programm, das du dich erfüllen kannst. Das macht dann erstmal Ängste und das wird dann artet aus in unangenehme Arbeit und man kommt noch nicht in den Fluss rein. Also da muss man sehr, also es findet sich, ich habe es heute nochmal gelesen bei einem japanischen Weisen, Kaibara Ikkiken, geht aber zurück auf Lao Tse und Konfuzius. Ein langer Weg fängt mit dem ersten Schritt an und so. Und die Chinesen haben da ganze Philosophie rausgemacht und gesagt, der Weg ist überhaupt das Ziel. Es kommt gar nicht darauf an, wo ich da ankomme, sondern dass ich mich kontinuierlich entwickle und mich entfalte. Das ist es, Lebendigkeit. Nicht irgendwo ankommen oder so. Und dann ist es eben sehr wichtig, sich da nicht zu übernehmen. Ne? Die Kontinuierlichkeit, du hast das Zitat genannt, die Dauer ist die Art des Weisen, die Beharrlichkeit, das ist es. Nicht wie viel am Tag oder wie viele Stunden oder alles auf einmal. Das ist eher kontraproduktiv. Das ist blockiert eher, macht eher Angst oder überfordert einen. Sondern, wie der Komiker Tegmeier vom Manga sagt, Mensch bleiben. Also bei all den, du kannst dich ja ruhig im Ideal zu einer Persönlichkeit, großen Persönlichkeit vielleicht entwickeln wollen. Ich hoffe, du hast das Ziel, aber du weißt auch, du bleibst immer Mensch und das ist auch schön, Mensch bleiben. Und da behält man die Einfachheit, man behält die Leichtigkeit, man macht das nicht zu kompliziert. Aber immer ein bisschen nachdenken, und das sagte Carina ja auch, und das steht in all meinen Büchern, die ersten Kapitel sind immer Sammlung. Also muss erstmal den Schritt anhalten, sagte Seneca. Man muss immer sagen, stopp jetzt hier. Und dann einfach die Gedanken fließen lassen. Ich liebe solche Sachen da. Und die haben mich auch weitergebracht. Dann kommen schon die richtigen Gedanken. Aber heutzutage ist das schwer. Man muss, wie Tickenattern sagt, die Kunst des Pausemachens wieder erlernen. Viele können das nicht mehr. Ich hörte mal einen Vortrag eines Lehrstuhlinhaber, des Karl Jaspers Lehrstuhl, gibt nur einen, der Philosoph und Psychotherapeut, Thomas Fuchs heißt der sagte, ja, der Burnout fängt da an, wo du keine Pause machst, wo du nicht abschaltest, wo du dein Handy nicht weglegst, wo du nicht da einfach mal bei einer Tasse Tee sitzt und jetzt alles abschaltest und ja, abschalten. Sehr, sehr wichtig, Pause machen. Wir haben nur beschränkte Ressourcen der Selbststeuerung, die krasten aus, die funktionieren nicht mehr, wenn du immer auf 180 drehst, dann irgendwann wirst du dann dreht sich das Rad und du mit ihm, aber du kannst es nicht mehr anhalten, du kannst nicht mehr rausspringen und dann ist das sehr gefährlich.
Da würde ich gerne dazu sagen, dass diese Pausen machen, wir haben das verlernt, wir versuchen die ganze Zeit Lücken zu füllen. Wir haben eine Lücke und versuchen die mit irgendwas zu füllen. Wir ertragen ja gar nicht mehr die Ruhe. Und so dieses sich bewusst darauf einzulassen, genau da mal innezuhalten, ich glaube, das ist tatsächlich auch wirklich der Schlüssel, ne?
Wir haben jetzt ja gerade gehört, wie das beim Albert in den philosophischen Beratungen eben so läuft. Carina, du bist ja eben auch als Beraterin, als Coach unterwegs. Zu dir kommen Menschen, die das Gefühl haben, sie brauchen eine Veränderung, sie möchten sich verändern. Was sind so, ohne das ist klar, dass du jetzt hier keine Details von Klienten weitergeben kannst, aber was sind so typische Muster, die du erkennst, gerade so zum Anfang? Wie kommen die Leute ins Tun oder wie schafft man es da, so innere Blockaden aufzulösen, wenn man das Gefühl hat, ich komme da einfach nicht weiter?
Tatsächlich viele, die zu mir kommen, haben das Thema, dass sie gar nicht mehr richtig mit sich connected sind, dass so der Bezug zu sich selber fehlt. Wir hören das gerade und ich meine, das Internet ist voll damit, gerade das ganze Thema mit den Rollen, die wir spielen. Die ganzen Verpflichtungen, die wir haben, die wir uns auch selber aufbürden teilweise und die wir teilweise eben tragen müssen, lassen gar nicht mehr viel zu. Das ist auch das Thema Effizienz. Wir halten es für ineffizient, wenn wir eine Pause machen. Das ist schon so ein Trugschluss, ja. Und einfach mal ins Reden kommen, mal darüber bewusst sich Zeit zu nehmen. Und das fällt den meisten. Niemand nimmt sich mehr Zeit, unterhält sich wirklich bewusst über solche Themen. Wo bin ich denn gerade? Wie fühle ich mich? Wie geht's mir gerade? Und nicht dieses Oberflächliche, wie geht's dir gut, super, tschüss, sondern dieses Innehalten, die Antwort abwarten. Diese Gespräche am Anfang sind unheimlich wichtig und da passiert ganz oft diese Entspannung bei Kunden und dieses Öffnen. Und zwar gar nicht mir gegenüber, sondern sich selbst gegenüber. Mal wieder zuzulassen, was da unter den ganzen Masken ist. Dieses Zulassen, was in dir drin ist. Welche Gefühle da sind. Weil wir eben auch oft Angst haben vor Veränderung, weil wir Angst haben, irgendwas, was uns vielleicht doch wichtig ist, loslassen zu müssen. Was ja gar nicht so ist, weil wir ja immer die Wahl haben. Aber gerade dieser erste Schritt, zuzuhören in Ruhe und reden und sich fragen, wo stehe ich gerade, wer bin ich gerade, wie geht's mir gerade.
Und dafür brauche ich ja eigentlich nicht zwingend einen Coach oder einen Psychologen oder so, sondern da reicht ja eigentlich auch mal ein guter Freund, mit dem man sich mal offen austauschen kann. Ne? Und das wäre vielleicht ja auch eine Empfehlung, dass man sagt, also ein Vertrauter, eine Vertraute, mit der man mal reflektiert, was passiert da gerade um mich herum und mit mir selbst? Das wäre ein wichtiger erster, vielleicht nicht mal ein Baby-Step, sondern das ist dann schon ein wichtiger großer Schritt. Ne?
Definitiv. Auch das Handy weglegen, wenn man mit Freunden zusammen ist, sich bewusst zusammenzusetzen und sagen, wir sprechen heute mal übers Leben. Wer macht denn das heute noch? Das machen nicht viele. Und das ist tatsächlich viel wert mit einer Vertrauensperson. Das Ding ist einfach, warum sich viele auch einen Coach nehmen, was ich so gelernt habe. Viele möchten gar nicht erstmal im nahen Bekannten- oder Freundeskreis darüber sprechen, weil viele auch oft Angst vor der Konsequenz haben. Menschen brauchen manchmal die etwas fremdere Person, wie ein Coach oder ein Psychologe, wobei ich Coach und Psychologe bitte auf keinen Fall in eine Kiste stecken möchte, sondern das sind zwei unterschiedliche Berufsfelder, dass es da keine Überschneidung gibt, ist mir wichtig. aber es sind einfach fremde Personen, wo man einfach auch, wenn sich viel aufgestaut hat, mal frei sprechen kann, ohne dass es gleich im privaten Umfeld Konsequenzen hat. Ich glaube, deswegen ist es auch momentan so, dass viele da das Gespräch suchen.
Was sind denn so sonstige Widerstände, die uns von den ersten Schritten oder überhaupt von diesem kontinuierlichen an sich arbeiten, damit meine ich nicht Selbstoptimierung, sondern ich meine an meinen Gefühlen arbeiten oder an meiner Entwicklung, Weiterentwicklung vielleicht auch zu arbeiten. Was sind so Widerstände, die uns da immer wieder im Weg stehen, warum wir da nicht gar nicht erst anfangen oder mitten im Prozess dann wieder es vergessen, es liegen lassen? Was sind da deine Erfahrungen?
Ich glaube, wir wollen zu viel sofort. Es ist ja irgendwie so, auf Instagram und Co. sieht man ja, schwupps, der hat ein Haus gebaut, was dem Ganzen zuvor gegangen ist. Wir wissen das natürlich, dass ein Hausbau nicht funktioniert mit einem Post, aber es macht trotzdem was mit uns. Es kommt trotzdem bei uns an. Und das ist auch ein ständiger Vergleich, den wir haben mit anderen Menschen, wo jemand anders steht, obwohl wir uns ja gar nicht vergleichen. Vergleichen ist sowieso das Gift der Neuzeit, dass man sich nicht vergleicht, weil wir gar nicht wissen, wo steht der, wo wollte der hin, welche Ausgangssituation und so weiter. Das sind ja ganz andere Voraussetzungen teilweise.
Ich bin ja, oder wir beide sind, also Albert und ich sind Vater von 17, 19-Jährigen, deine größere Tochter sogar schon, glaube ich, 25, 26, Albert. Und ich weiß noch selber aus meiner Zeit damals, aber auch krieg's jetzt bei meinen Söhnen mit, dass genau in solchen Entscheidungsphasen, wo man dann sich für einen Job entscheidet oder gönne ich mir ein Gap hier oder so eine relaxte Phase nach dem Abitur und so. Das sind ja schon mal so erste wichtige Weggabelungen, wo ich überlegen könnte, gehe ich jetzt den Powerweg und stelle ich alle Weichen auf Karriere oder was ist mir wichtig im Leben? Was empfiehlst du so Jugendlichen, wenn die an so Weggabelungen stehen, was sind da für die ersten sinnvollen kleineren Schritte?
Also ich sag immer, es gibt so diese Candybox of Life. Also es gibt so viele verschiedene Bonbons und wir haben ja heutzutage auch so viele Wahlmöglichkeiten. Das kann einen ja ganz schnell mal erschlagen. Dementsprechend, ich sag immer, früh genug, vor allem den Eltern, früh genug anfangen, mit euren Kindern darüber zu sprechen, rauszufinden, was ist denn eure Leidenschaft, wo habt ihr Lust drauf, was interessiert euch denn? Einfach im Gespräch bleiben, ohne unbedingt ein konkretes Ziel zu verfolgen, sondern um das Kind dahin zu bekommen, dass es anfängt, über genau diese Themen nachzudenken. Und dann ist auch ganz wichtig, es ist nichts in Stein gemeißelt. Das Leben ist ein Flow. Und wenn ich anfange und gehe ein Jahr lang nach Australien oder nach Amerika oder sonst wohin, um ein Jahr mal lang nichts zu machen nach der Schule, ist das eine wahnsinnige Entwicklung für deine Persönlichkeit. Wenn du direkt anfängst mit dem Studium, ist das genauso in Ordnung. Es ist nichts in Stein gemeißelt. Und wenn du dich heute entscheidest für was, heißt es nicht, dass dein Leben also nonstop so bleiben muss, sondern du darfst dich immer wieder neu orientieren und neu entscheiden. Deswegen nicht zu sehr festdenken und ein bisschen loslassen und gerade diese Leichtigkeit, über die wir vorhin gesprochen haben, die ein bisschen ins Leben zu lassen.
Zumal hier an diesem Tisch ja drei Leute sitzen, die alle zeigen, dass da auch nochmal ein U-Turn oder mal ein Abzweig möglich ist und vielleicht ja gerade auch so das Salz in der Suppe sind des Lebens. Albert, würdest du dem, oder ich sehe dich schon nicken, du stimmst dem offensichtlich zu, dass man sich da freimachen muss von den Erwartungen und von zu konkreten Vorstellungen, wie es sein muss.
Ja, unbedingt, weil man sich auch nur selbst kennenlernt, im Ausprobieren. Also Goethe hat das sehr deutlich gesagt, also im stillen Kämmerlein kommst du nicht zu dir, sondern du musst fühlen, so was es sich treibt, dann geh raus in die Welt, mach es und dann korrigiere, dann setz das Segel anders, dann wirst du empfinden, ist es das dann dein Ding oder nicht, also wir haben alle Brüche in unserem Leben, ja, das verbindet uns sie. Aber Brüche, vielleicht gibt es sie in jedem Leben auch. Das ist gerade was Schönes. Also die Veränderung, die Entwicklung geht in kleinen Steps, aber es gibt eben dann auch, hattest du ja auch schon erwähnt, es gibt eben dann auch echte Brüche oder so Grenzerlebnisse, Situationen, die einen umwerfen. Ich zitierte Konfuzius, Trauerzeit oder Schicksalsschläge, die einen wachrütteln. Beides begleitet den Weg und man muss nur wach sein, die Signale verstehen und sich auch durchrütteln lassen. Also auch sagen, ja, und das sagtest du oder das meintest du ja auch. Also das ist alles, man muss wach sein, man entwickelt sich, das Leben ist ein Fluss oder das Leben ist ein Flug. Also es ist nicht festgezurrt. Es wäre schlimm, wenn es festgezurrt wäre. Das heißt, es ist immer ein bisschen wie Fliegen und gucken, wo der Wind herkommt. Es ist immer, ja, es hat immer etwas Unbestimmtes, Unverfügbares und das ist das Schöne. Die Menschen haben Angst davor, aber das ist gerade das Salz in der Suppe. Man kann ja so einen großen Plan haben, man kann auch seinen Weg gehen, sollte seinen Weg gehen, aber so eine gewisse Mal hier oder da vom Weg mal abkommen und sich umschauen oder sich auch treiben lassen, dass man also mit 20 weiß man nicht, wo man mit 40 steht, und diese Offenheit sollte man sich immer bewahren, das ist sehr wichtig, weil man, die Seele ist unerschöpflich, da können sich vielleicht noch ganz andere Talente auftun. Man sollte immer bereit sein, sich von sich selbst überraschen zu lassen.
Das finde ich schön. Ich finde auch den Spruch gut, Umwege erhöhen die Ortskenntnis. Und das ist es ja dann letztlich auch. Trotzdem gibt es ja dann häufig dieses Gefühl von entweder das große Scheitern, davon hatten wir es am Anfang, was so ein Leben auch verändern kann. Aber häufig ist es ja auch, dass die Angst oder die Befürchtung des kleinen Scheiterns, also wenn dann so ein kleiner Schritt eben mal wieder nicht funktioniert oder wenn ich dann doch nach 2 Monaten aufhöre damit, was eigentlich sich die ersten 6 Wochen gut angefühlt hat, und dann fehlt einem die Disziplin oder der Durchhaltewillen, das auch wirklich kontinuierlich zu verfolgen. Was empfiehlst du da, wenn man so, also ich bin ein ganz typischer Vertreter davon, die ersten 2 Monate im Fitnessstudio laufen super und die letzten 10 Monate laufen dann nur noch super für den, bei dem ich den Vertrag unterschrieben habe. Und klar, es geht heute nicht nur um diese Selbstoptimierung oder gar nicht eigentlich darum, also Fitnessstudio ist vielleicht jetzt ein falsches Beispiel, aber so einfach, man hat für sich etwas erkannt, es tut mir gut, wenn ich jeden Tag eine halbe Stunde spazieren gehe, und trotzdem nach 6 Wochen kommt dann die Phase, wo ich es wieder sein lasse. Was mache ich, wenn ich diese vom Baby-Step-Weg abgekommen bin?
Da würde ich ganz klar sagen, der Schritt war zu groß. Es muss dann einfach ein kleinerer Schritt sein. Einfach, mein Vater hat immer gesagt, kleinere Brötchen backen. Es ist einfach so dieses, dann geht nochmal einen Schritt zurück. Was ist denn da dabei? Menschen überschätzen häufig, wie viel sie in einem Monat machen können. Aber sie unterschätzen ganz, ganz oft, wie viel sie in einem Jahr schaffen können. Und das finde ich ganz wichtig, sich das bewusst zu machen und zu sagen, hey, es funktioniert nicht, dass ich 2-mal die Woche regelmäßig ins Fitnessstudio gehe. Vielleicht gehe ich nur 1-mal die Woche und finde es toll, wenn ich es durchziehe. Und bin dann schon irgendwie bei einem halben Jahr und merke so, ich kann jetzt noch mal einen Tag mit draufnehmen. Es ist irgendwie so in mir drin, ich brauche das jetzt auch jeden Tag oder jeden dritten Tag, wie auch immer. Kleinere Schritte machen, anpassen. Es muss nicht immer dieses Hauruck sein, entweder machen oder nicht. Es gibt nicht nur schwarz-weiß, sondern lasst uns anpassen, lasst uns korrigieren, lasst uns selber korrigieren. Wir sind Menschen, wir sind nicht perfekt. Hoffentlich, ist der schade.
Da ist dann auch wieder dein Bild, Albert, ne, dass man als guter Kapitän des eigenen Lebens vielleicht auch 1-2 Mal am Tag runter in die Kajüte gehen sollte und nochmal schauen, bin ich noch auf Kurs, vielleicht wo muss ich nachnavigieren, wo muss ich das Segel anders setzen. Das gehört dann eben auch dazu, ne, immer wieder zu reflektieren, diese große Reflexion nicht nur am Anfang, sondern eigentlich kontinuierlich zu schauen, wo läuft es gerade gut oder nicht. Wir sind gerade bei diesem Thema Bilder. Wir hatten vorher ja auch dieses Bild vom inneren Käfig, der uns da von vielem abhält. Und mir ist aufgefallen, dass eben in deinem Buch Baby Steps, du hast so eine Art Co-Autor, der aber vor allem Co-Fotograf ist, weil du fest dran glaubst, dass Bilder und die Visualisierung von Themen, von Ideen, dass das ein wichtiges Hilfsmittel sein kann, damit wir ins Tun kommen. Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen erläutern, was dieser Ansatz dahinter ist.
Ja, ich freue mich erstmal sehr, dass Marc Rasmus da mit an Bord ist und seine echt wunderschönen Fotos dem Buch geliehen hat. Der Gedanke dahinter ist, ein Ratschlag, den hören wir alle, aber verinnerlichen tun wir ihn nicht immer. Bilder sind auch das, was wir uns früher, wir nicht jetzt, aber am Lagerfeuer, die Menschheit saß, die haben keine PowerPoint-Präsentation uns gezeigt, sondern es wurden Geschichten erzählt, es wurden auch Themen an Kinder weitergereicht in Geschichten. Die Bibel zum Beispiel. Und es geht mir darum, dass Bilder einfach eine ganz andere Wirkung auf unser Gehirn haben. Bilder gehen in unsere Seele, gehen ins Gefühl und wir fühlen was, wenn wir Bilder sehen. Ein Ratschlag ist ein Ratschlag, den kann ich annehmen oder nicht. Trifft er mich in dem Moment, bin ich dafür gerade offen? Ein Bild macht sofort was mit unseren Emotionen, wenn wir ein Bild anschauen. Und das ist auch das Neue an unserem Buch, an den Baby Steps, diese Kopplung an diese Bilder. Ich höre immer wieder, ich habe mir jetzt neulich eine Kundin auch, die das Buch auch, da habe ich mich sehr gefreut, das Buch gelesen hat, das Thema Wut. Da ist dieser Gesir im Buch, der ausbricht. Und genauso ist es. Wir brodeln ja schon lange, bevor was passiert. Und dann bricht er aus. Und dann meistens unverhältnismäßig. Und dem Ganzen vorwegzugehen, daran zu arbeiten, sich dessen bewusst zu werden. Und jetzt ist es so, wenn sie merkt, es brodelt, kommt ihr genau dieses Foto mit diesem Gesir in den Kopf. Und dann kommt ein kleines Schmunzeln hinterher. Das entspannt schon mal den ganzen Körper und sieht sich dessen bewusster und kann dadurch auch aktiv, also muss nicht reagieren, sondern kann agieren. Und das ist genau das, was Baby Steps ausmacht.
Also ich kenne das, ich habe auch so ein paar Bilder, die mir immer wieder, also vorhin der innere Käfig, auch das war so ein Beispiel. Ich finde, mir hilft sowas auch. Und es geht jetzt gar nicht nur darum, dass man jetzt nur die Bilder aus deinem Buch oder so, sondern jeder muss da für sich eigentlich selbst diese inneren Bilder finden, die einem helfen. Ah, da bin ich jetzt gerade wieder kurz vorm Ausbruch, schnauf mal durch oder was auch immer eben, ne? Ich würde gern zum Schluss an euch beide noch die Frage stellen, oder zuerst an dich, Carina. Du warst ja eben in 112 Ländern, vielleicht sind es mittlerweile auch schon ein paar mehr. Nee. Trotzdem wahnsinnig beeindruckend, 112 Länder, die du bereits bereist hast, wahrscheinlich auch viele davon in deiner Zeit als in dieser Reisebürozeit, ne? Hast auch länger in China gelebt, also im fernen Osten, beziehungsweise Shanghai, ne, konkret. Und Was sind denn da so, was hast du da so mitgenommen, wo du siehst in anderen Kulturen, die sind vielleicht irgendwie erfolgreicher, wenn es darum geht, das eigene Ich zu kultivieren oder eine Gelassenheit zu finden? Oder was waren da so Effekte oder Erkenntnisse, die in dein Buch mit eingeflossen sind oder die in deinem Leben, die du mit für dich mitnehmen konntest aus diesen anderen Kulturen, wo die vielleicht geübter darin sind, in Baby Steps voranzugehen?
Was mich das Reisen gelernt hat, ist Gelassenheit und nicht sofort zu urteilen. Weil wir ganz oft, ganz gerne unsere Dinge, die wir für gut und für richtig empfinden, vergleichen mit den Ländern, in denen wir Gast sind. Und wenn es dann nicht so ist, wie wir das kennen, dann beurteilen wir das, verurteilen wir das vielleicht auch manchmal. Und da wurde ich ganz, ganz oft eines Besseren belehrt. Und da muss ich sagen, diese Gelassenheit und dieses offen sein und erstmal zuhören und erstmal hingucken und erstmal verstehen, das hat mich wahnsinnig weit gebracht im Leben.
Genau diesen Zustand, den ich auch irgendwann erreichen möchte, wie ich schon mehrfach erwähnt habe, Gelassenheit ist mein großes Thema, wo ich das Gefühl habe, da würden mir ein paar Baby-Steps vorwärts auch noch gut tun. Albert, an dich die ähnliche Frage, sei es jetzt aus dem, was du aus eigenen Reisen oder aber auch aus deinen Lesereisen, die du ja in die Kulturen, bei aktuellen Philosophen, aber auch bei antiken Philosophen so mitnimmst, was ist dein Baby-Step oder deine Empfehlung für unsere Hörerinnen und Hörer? Was sind so die ersten Schritte, die man gehen sollte, wenn man das Gefühl hat, man möchte da was verändern?
Ja, also erstmal teile ich das Reiseerlebnis. Ist mein das vielleicht beeindruckendste oder wertvollste Jahr in meinem Leben war eine einjährige Reise durch Südamerika on the Shoestring, wo ich mich dann selbst auch gefunden habe, Schritt anhalten, ganz großen und bin auch durch viele Länder gereist und in vielen Städten gewohnt. Aber ich reise ja sehr viel in die Antike, also in die Zeit und beispielsweise zu dem, was Carina gesagt hat, fällt mir da ein, bei den alten Ägyptern habe ich gelernt, was die als erstes in der Schule lehren, ist zuhören. und das und Zuhören als eine Weisheitskategorie hatte da den allerhöchsten Rang. Ja, kleine Schritte. Ich denke, wir haben alles gesagt. Sammlung, den Schritt anhalten ist das Erste. Und dann, ja, in sich hineinhorchen. Wo drückt der Schuh? Drückt er überhaupt irgendwo? Er muss ja nicht drücken. Wenn es wunderbar, dann brauche ich gar nichts zu machen. Aber wenn er irgendwo drückt und dann sich damit beschäftigen, darauf konzentrieren, kleine Steps. Und was mir unglaublich geholfen habe in der Entwicklung meiner Persönlichkeit. Ich kann das nicht beurteilen, wie weit ich gekommen bin. Ich bin glücklich damit und ich denke, ich habe viele, viele Steps gemacht. Über welche Charaktereigenschaft, die mir dabei geholfen hat, ich am meisten dankbar ist die Beharrlichkeit. Also wenn ich mir etwas vorgenommen habe, dann konnte ich das durchaus auch 10 Jahre durchhalten, selbst wenn es noch keine Wirkung. Also ich war da unglaublich konsequent. Wenn ich etwas eingesehen habe, das tut mir jetzt gut, dann war ich da konsequent. Habe ich nicht nachgelassen, bis es zu einer verinnerlichten Gewohnheit geworden, zu einem Automatismus, zu einem Teil meines Charakters geworden ist. Und so hat sich mein Charakter eben tatsächlich effektiv im Laufe der Jahre sehr stark geändert oder ist gewachsen oder hat sich entwickelt.
Gut, damit würde ich gerne das für heute bewenden lassen. Wir haben dann jetzt die Gelegenheit, wir, aber auch unsere Hörerinnen und Hörer, eben vielleicht direkt im Anschluss oder wann auch immer man sich dazu berufen fühlt, die ersten Schritte zu gehen hin zu einer Verbesserung, Veränderung, einfach vielleicht auch raus aus dem inneren Gefängnis. Da waren, finde ich, heute wirklich sehr schöne und sehr praktikable Anregungen dabei. Also ganz herzlichen Dank, Carina, für das, was du uns hier mitgegeben hast. War wirklich sehr spannend. Und ich will natürlich bei der Gelegenheit auch nochmal auf dein Buch oder euer Buch hinweisen, eben Carina Hellmich, Baby Steps. Das Buch ist im Nau Verlag erschienen und der Fotograf oder Co-Autor ist der Marc Rasmus, wenn ich das richtig mitgenommen habe. Ne? Also insofern, cool, dass du bei uns warst. Hat echt Spaß gemacht.
Tito, vielen Dank. Danke. Hat wirklich Spaß gemacht.
Euch vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut und bis zum nächsten Mal bei der Pudel und der Kern. Arrivederci.
Tschüss.
Tschüss.
Der Pudel und der Kern. Philosophie to go.
To go.
Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebholz.
Der Pudel und der Kern.
www.pudel-kern.com